gut. Genau, Veränderung ist das Thema. Jetzt habe ich wieder mit M genau angefangen. Das Spannende ist, dass der Jörn seinen Worship vorbereitet hat und dass der Song von heute auch ein bisschen dazu passt. Werden wir gleich noch drauf kommen. Wir sehnen uns als Christen ja schon nach Veränderung. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass wir häufig Songs singen, die das ausdrücken. Zum Beispiel Come Light the Fire Again und Renew in Me a Clean Heart. Fällt euch noch was ein? Also ihr versteht, was ich damit meine. Wir sind auch keine Deutschen eingefallen, aber wir sind ja eine Vineyard. Und wir drücken damit eine Sehnsucht aus. Wir drücken damit aus, dass unser Leben sich dieser Spannung aus schon jetzt und leider noch nicht irgendwie sehr bewusst ist. Und das ist okay. Im 2. Korinther 5 beschreibt Paulus dieses Phänomen auch, diese Sehnsucht so nach einem neuen Körper, nach dem Himmelreich und dass wir eben halt dennoch im Hier und Jetzt sind. Und er beschreibt diese Herausforderung, das ist noch nicht dran, diese Herausforderung, dieser Spannung ausgesetzt zu sein. Ich glaube aber, dass das nicht so ganz der Punkt ist, weshalb wir Schenk mir ein neues Herz singen. Sicherlich auch ein Aspekt. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht auch was mit unserem Scheitern zu tun hat. Also ich nenne es mal, wenn wir geistliche Misserfolge haben, dass uns das frustriert und dass wir so eine Sehnsucht haben, hey, es muss doch irgendwie vorangehen und dass wir vielleicht so ein bisschen heimlichst davon überzeugt sind, dass Jesus nur machen muss, dann fluppt das. Jetzt schenk mir doch mal ein neues Herz. Dann bin ich total barmherzig und dann bin ich und dann bin ich und dann bin ich. Aber es gibt Good News. Jesus hat das schon gemacht. In Hesekiel 36, Vers 26 sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott spricht hier natürlich zum Volk Israel. Aber wir wissen, dass wir in Jesus auch damit angesprochen sind. Paulus macht das in Römer 5 ganz, ganz deutlich. Ich lese euch die Stelle mal vor. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammesvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Dann heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Paulus schreibt hier an Nichtjuden. Er sagt ihnen, hey, ihr gehört durch Jesus auch zum Volk Gottes. Ihr seid Söhne und Töchter, ihr seid erbberechtigt. Das, was Hesekiel mit dem Herzen beschreibt, das gilt auch euch. Folglich gilt es auch uns. Und das ist grandios. Und wenn Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, dann ist das ein schöpferischer Akt. Und Gott ist unglaublich schöpferisch. Ich finde das so faszinierend, wie kreativ, wie innovativ, wie erfinderisch, wie ewig derselbe und dennoch up-to-date Gott ist. Und ich glaube, das ist ein Aspekt dessen, den Paulus als neue Kreatur sein bezeichnet. Dass Gott uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist. 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist so eine grandiose Zusage. Das heißt, wenn wir singen, hey, schenk mir ein neues Herz, dann ist es eigentlich schon geschehen. Wir sind in Christus schon neue Kreatur, wir sind schon neue Schöpfung. Und Gott hat diesen schöpferischen Akt schon vollendet. Das, was Gott seinem Volk in Hesekiel versprochen hat, hat er durch Jesu Bereitschaft ans Kreuz zu gehen und alle Schuld, die es jemals gegeben hat, die es gab, die es jemals geben wird, auf sich zu nehmen, erfüllt. Und die gute Nachricht ist also, wir sind neue Kreatur. Alex, du bist neue Kreatur. Ich denke da irgendwie mal an Molche und so bei Kreatur. Wir haben ein neues Herz. Wir sind irgendwie noch nicht so charismatisch genug. Ich höre keine Halleluja-Schreie. Wir haben einen neuen Geist. Durch Jesus gehören wir nun zum Volk Gottes. Und wir gehören nicht nur dazu, sondern, und das ist ebenso grandios, wir sind zu seinen Kindern geworden. Und wir sind, und das ist auch grandios, wir sind nicht nur adoptierte Kinder, das klingt gemein, nicht nur, sondern er verändert unser Sein schöpferisch. Er schenkt uns seine DNS. Er hat uns ein neues Herz gegeben, das heißt, wir sind diese neue Kreatur und er hat uns einen neuen Geist gegeben. Geist, dieses hebräische Wort Ruach, das mit dem er Leben erschaffen hat, das wir ganz am Anfang der Bibel schon finden, mit dem er was Schöpferisches gemacht hat, den hat er uns eingeflößt. Epheser 1, Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ey, der Heilige Geist ist das Geschenk, das der Vater uns macht, um zu zeigen, weißt du was, du gehörst zu mir. Du bist mein erbberechtigtes Kind. Hier ist der erste Anteil deines Erbes. Das ist ein Vertrauensbeweis. Und es ist gleichzeitig ein Versprechen, ein Besiegeln dessen, dass die Erbschaftsverhältnisse geklärt sind. Wenn der Vater seinem Kind einen Teil des Erbes schon auszahlt, zeigt er damit, er vertraut ihm, dass er ein guter Verwalter ist und zeigt damit, hey, das ist mein Erbe, das ist mein Nachfolger. Und Gott schenkt uns im Heiligen Geist einen Teil von sich selbst. Diesen Ruach, den er in alles reingesteckt hat, um zu schöpfen, schenkt er uns in einem noch größeren Maß. Er durchflutet uns, er erneuert uns, er formt uns, damit wir Licht sind für diese Welt. Damit wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden, wie Paulus es beschreibt. Die Frage ist aber natürlich, weshalb wir dann dennoch diese Spannung so stark erleben, von der ja Paulus auch spricht. Und ich glaube, eine Erklärung dafür liegt in unserer Beschaffenheit. Ich bin eigentlich ja von klein auf christlich sozialisiert und bin deshalb immer im Glauben aufgewachsen. Der Mensch besteht aus Körper, Seele, Geist. So, das war für mich immer ganz klar. Und dann habe ich mich mit irgendjemandem mal unterhalten, der war total irritiert, dass ich das so glaube. Der gesagt hat, nee, der Mensch besteht aus Körper und Seele. Und da habe ich mich damit beschäftigt und festgestellt, oh ja, lange Zeit war man sehr von Descartes geprägt, der diesen Dualismus geprägt hat, Körper und Seele. Mittlerweile ist die Forschung sich aber einig, dass dieser Dualismus nicht mehr aktuell ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Sie sprechen jetzt von Körper, Seele und Bewusstsein. Ich habe einen langen, langen Artikel dazu gefunden, wo ganz viel Kontroverses diskutiert wurde. Also sie sind sich alle einig, Körper, Seele, Bewusstsein. Aber was es so mit dem Bewusstsein auf sich hat, das kann man ganz kontrovers diskutieren. Ich glaube, wir können getrost und entspannt Bewusstsein weiterhin als Geist bezeichnen und Geist nennen. Unser Körper ist immer noch der, der ans Jetzt gebunden ist. Und unsere Seele ebenfalls. Aber Gott spricht davon, dass er sagt, ich erneuere euren Geist. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein USB-Anschluss, der total zugemüllt ist. Der so zugebappt ist mit Zeug. Schmodder. Und dass, wenn man versucht, da was reinzustecken, dass es nicht geht und dass schon gar nichts fließt. Und ich glaube, deshalb übernimmt die Seele einen Teil, der sie eigentlich überfordert. Wir werden eher durch Emotionen, durch Gelüste, durch Affekte bestimmt. Und das, was unsere Seele erlebt, bestimmt unsere Realität. Das heißt, wenn unsere Seele Mangel erlebt, wird das zu unserer Realität. Wenn unsere Seele erlebt, was du vorhin beschrieben hast, dass wir nicht geliebt sind, dann wird das zum Teil unserer Realität. Und dann kommt Gott und sagt, Moment, das können wir klären. Er tauscht einfach die Hardware für den Geist aus. Das finde ich grandios. Er gibt uns einen neuen Geist und damit kann er seinen USB-Stecker reinstecken, sodass der Datenfluss laufen kann. Und das finde ich total faszinierend. Dieses Verändertwerden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sind, glaube ich, Prozesse, die dazu dienen, dass, ja, ich nenne es mal Geistanteil, größer werden zu lassen, damit wir nicht mehr von der Seele beherrscht werden, sondern von Gottes Geist, von dem, was er für uns bestimmt hat, von dem, was er in unser Leben hineinlegen möchte. Römer 8, Abvers 4. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum hat Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude. Kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn nun aber Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft vom Geist Gottes die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Paulus ist niemand, der Sachen, man nennt es im Englischen Sugarcoating. Na, also etwas mit Zucker einkleiden. Das macht Paulus nicht. Der packt die Hard Facts auf den Tisch und sagt, so sieht's aus. Aber ich glaube, dieser Text fasst das alles ganz gut zusammen. Dass wir A, Erben sind, dass Gott uns zu Erben macht, dass er uns damit einen Status gibt, der dem Jesu gleichkommt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus spricht davon, wir sind Miterben Christi. Das heißt, Gott hat sich gedacht, dieses System der Hierarchie und nur der Erstgeborene kann erben, das schaffen wir ab. Ab sofort sind alle Erstgeborene und erben alle. Das ist eine Gerechtigkeit, die Gott schafft. Das ist so faszinierend. Ich glaube, Daniel Kallauch hat das gesungen. Für Papa sind wir alle seine Lieblingskinder oder so, ne? Das trifft es ganz gut. Wir sind seine Söhne, seine Töchter. Wir sind Miterben mit Jesus. Und wir sind damit in Gottes Familie eingebunden. Mit einer neuen DNS. Mit einem neuen Sein. Und ich glaube, wir können uns danach ausstrecken, dass unser Geist mehr Raum bei uns einnimmt, indem wir gute Übungen pflegen. Paulus spricht ja hier davon, dass es auch darum geht, dass wir darum ringen sollen, dass wir eben nicht von unserer Seele bestimmt werden. Er spricht jetzt hier nicht von Seele, sondern er spricht von Gelüsten und der menschlichen Natur etc. Da sind wir dann wieder beim Thema Spiritualität. Welche Übungen können mir helfen, dass zu vertiefen, dass der Geist mehr Raum einnimmt, anstatt dass meine Seele mich leitet, dass meine Emotionen mich leiten, dass meine Verletzungen auch mich leiten. Ich glaube, da ist auch die Herausforderung, unsere Seele heilen zu lassen. Über verschiedene Ansätze. Sei es zum Beispiel durch ein Sozo. Wenn man merkt, hey, eigentlich ist bei mir alles in Ordnung, aber es gibt so kleine Knackpunkte. Kann so zu super helfen, um Dinge aufzudecken, die dem helfen, dass der Geist größer wird und die Seele sagt, hey, da legt sich gerade Balsam rüber, das bestimmt mich nicht mehr. Es kann aber auch therapeutische Hilfe ganz, ganz vonnöten sein, um da reinzukommen und zu sagen, hey, meine Seele wird heil. Und bestimmt nicht mehr meine Realität, sondern es gibt dem Geist Gottes die Möglichkeit, meine Realität zu bestimmen. Deshalb das ist ganz wichtig, dass wir Leuten auch mal sagen, hey, es wäre vielleicht gut, wenn du dich in professionelle Hilfe begibst. Wir wollen nicht jeden einfach so beseelsorgen und wir wollen nicht einfach jeden so besozonen, sondern müssen da unsere Verantwortung gut wahrnehmen, zu unterscheiden, wo ist das angebracht und wo ist es vielleicht auch mal angebracht, zu sagen, hey, es überschreitet total unsere Kompetenzen, bitte such dir Hilfe. Oder ich helfe dir, Hilfe zu finden. Das kann ja auch mal ein Ansatz sein. Wir dürfen lernen zu unterscheiden, wann wir seelisch geleitet werden und wann geistlich. Und das ist manchmal ein schmaler Grat und das ist auch okay. Ich fand das so entspannend. Ich habe ein Video gesehen von John Wimber. Da war jemand bei denen vor Ort in der Gemeinde und das wurde gefilmt und festgehalten und die haben da halt so gemacht, was so Vineyardler machen. Die haben geworshippt und die haben prophezeit und die haben für Leute gebetet und die sind geheilt worden. Und manche sind halt in die Knie gegangen oder auch hinten runtergefallen, kommt auch schon vor. Und dann wurde John Wimber gefragt, hey, ist das hier, glaubt ihr, dass das hier alles Gott ist, dass das hier alles der Heilige Geist ist? Und dann hat er gesagt, nö, ist bestimmt auch ganz viel Seelisches. Aber ist okay. Weil das heißt ja nicht, dass Gott nicht trotzdem wirken kann. Dass Gott nicht trotzdem souverän ist und dass Gott nicht trotzdem hier ist und gerade was tut. Klar ist dieser Weg manchmal schmal, aber Gott hat sich doch was dabei gedacht, dass wir Körper, Seele und Geist haben. Und ich glaube, er möchte uns dabei helfen, das wieder in einen Einklang zu bringen. Ich glaube, das bedeutet auch neue Kreatur sein. Das bedeutet auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden. Dieses Gleichgewicht wiederzufinden, das Gott sich eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, das lernen wir, indem wir eine Beziehung zu Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist führen. Intimität mit Gott hilft uns, in dieser Identität zu wachsen. Es hilft uns, uns selbst zu verstehen. Es hilft uns, ihn vielleicht auch besser zu verstehen. Und zu verstehen, was es bedeutet, neue Kreatur zu sein. Und zum Thema Identität werdet ihr in 2 Wochen eine Predigt von mir bekommen. Und mal gucken, was jetzt im Worship passiert. Amen.
Amen.